Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Durster und ich möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere Depressionen, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich habe mir heute ich habe mir drei Gäste eingeladen, um das Thema Partnerschaft und oder Beziehung und Depressionen wirklich in die Tiefe beleuchten zu können. Und dafür stelle ich euch jetzt erstmal einen nach dem anderen vor. Wir fangen mit der Dame an. Ich habe bei mir Eva Janen, die auf Instagram unter dem Accountnamen Depridisco bekannt ist. Hi Eva.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Dann habe ich dabei Friedhelm Bruns, den ich in der Folge nur noch Fred nennen werde, den ihr aus Folge 16 schon kennen müsstet. Hi Fred.
Hallihallo.
Schön, dass du auch da bist. Und ein alter Bekannter, den wir immer wieder sehen und hören in Instagram, Live-Talks, in Podcast-Folgen, unser Andy Feind. Hi Andy.
Hallöchen.
Also ich finde es erstmal wirklich schön, dass ihr euch so spontan bzw. schnell die Zeit genommen habt, dass wir darüber sprechen können. Hintergrund ist ja das Thema Partnerschaft bzw. Beziehung führen in Depressionen. Ich habe das als Themenwunsch bekommen und gemerkt, das ist wahnsinnig tief. Also es geht wahnsinnig tief, dieses Thema. Das kann man aus sehr vielen Blickrichtungen beleuchten. Und ihr drei repräsentiert ja auch schon mal ganz verschiedene Blickrichtungen. Und freue mich jetzt umso mehr, dass wir darüber sprechen können und dass ich es nicht alleine machen muss. Ich würde jetzt auch mal einfach anfangen, Eva. Was hast du denn vielleicht einfach für Erfahrungen gemacht? Beziehungsweise, weil die Hörer die vielleicht noch gar nicht kennen, wie sieht es denn mit deiner Krankheitsgeschichte aus, wenn du das mal so ganz knapp zusammenfassen würdest?
Ja, also ganz knapp habe ich rezidivierende Depressionen, seit ich 13 Jahre alt bin. Jetzt bin ich 33, also schon eine Weile. Und habe immer wieder auch schwerere Episoden, die können von einem Monat bis hin zu einem Jahr dauern. Da habe ich alles schon dabei gehabt. Und zum Thema Beziehung bin ich jetzt seit fast 12 Jahren in einer Beziehung mit meinem Partner. Und das heißt, er hat auch schon einige von diesen Episoden mit begleitet. Und da haben wir natürlich viel aneinander lernen können und erlebt.
Dein Partner hat aber keine Depression oder ähnliche Probleme,
Konflikte, Krankheiten. Ja, der hat keine Depression. Der ist, glaube ich, der mental stabilste Mensch, den ich irgendwie in meinem Leben kennengelernt habe.
Aber das ist ja erstmal eine gute Grundsituation. Für dich? Für ihn ist es natürlich vielleicht eine Geschichte, das kann natürlich auch schwer sein, da erstmal reinzukommen. Wie war das aus deiner Sicht von Anfang an und wie ist es heute?
Also ich habe ihm relativ schnell gesagt, dass wenn er sich auf mich einlässt, er auch mit dem Thema Depression konfrontiert sein wird, weil das eben ja Teil meines Lebens ist und ich natürlich alles dafür tue, das irgendwie im Schach zu halten und mir da gut zu begegnen. Aber erfahrungsgemäß bricht das halt immer mal wieder aus. Wir kennen es wahrscheinlich, einige von uns. Und er war da sehr offen und fast schon neugierig eingestellt. Also er hat jetzt das nicht als Schwäche oder sowas angesehen. Und völlig vorurteilsfrei ist er da reingegangen und hat gefragt, was es damit auf sich hat. Und ja, da habe ich mich eigentlich schon sehr gesehen gefühlt, schon relativ am Anfang. Ja.
Und ist es so gelaufen, dass du ihn quasi immer dann, wenn mal Schübe kamen, Episoden kamen, aufgeklärt hast, dass er gefragt hat? Oder habt ihr von Anfang an auch gesagt, wir schaffen mal eine Grundbasis durch Bücher, Videos oder ähnliche Dinge? Wie ist das abgelaufen?
Also ich glaube, er ist da eher durch die Erfahrung mit mir reingewachsen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er sich in meiner Abwesenheit darüber informiert hat, aber dadurch, dass ich immer schon relativ offen kommuniziert habe, immer schon erzählt habe, was in mir vorgeht und da vor allem in der Beziehung mit ihm nicht so diese Sprachbarriere hatte, wie man das manchmal in einer depressiven Episode so hat, konnten wir da relativ viel und offen kommunizieren. Und was mir da auch immer noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass ich ihm immer versucht habe, ja, zu eröffnen, dass das meine Erkrankung ist, um die ich mich primär kümmern muss. Er darf mich begleiten und für mich da sein und das macht er auch wunderbar. Aber es ist für beide eigentlich klar, dass ich die Hauptperson bin, die sich darum kümmert, die zur Therapie geht, die sich Hilfe sucht und die jetzt nicht im Bett liegt und wartet, dass er kommt und mich rettet. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor in unserer Beziehung.
Also ich würde das so verstehen, du hast die Verantwortung dafür einfach bei dir belassen und gesagt, ich habe das, das ist meins. Auch ich meine, bei dir ist ja vielleicht auch mal oder bei euch vorgekommen, dass es so durchgebrochen ist, dass du ihn als irgendwie Schuldigen für irgendwas siehst, aber dich dann doch wieder zurückholen kannst, oder?
Was meinst du mit ihn als Schuldigen sehen?
Ja, es gibt bei manchen mit dieser Erkrankung dann, dass sie, der Partner ist zu laut. Der Partner macht dies nicht, der Partner macht das nicht und deswegen geht es mir jetzt schlechter oder der kümmert sich nicht um mich. Ne? So dieses Verantwortung beim anderen sehen. Und das, ich dachte, das kann vielleicht bei dir auch passiert sein, dass es in Episoden schwerer ist, die Verantwortung bei sich zu belassen.
Ich muss jetzt mal überlegen, aber ich glaube, was du beschreibst, habe ich gar nicht so doll. Also bei mir beschäftigt sich die Depression meistens mit mir selber. Also ich beziehe eher ja, Dinge auf meinen Selbstwert, dass ich nicht gut genug oder leistungsfähig genug bin, aber tatsächlich in unserer Beziehung haben wir sowas eher nicht. Also wir haben eine relativ gesunde Streitkultur und es gibt aber jetzt nicht so Dinge, wo ich ihm irgendeine Schuld zuweisen würde, übermäßig.
Okay. Ich sage ja immer, das goldene Wort, also egal wo im Leben, aber bei Depressionen ganz besonders, ist Kommunikation. Würdest du da zustimmen?
Ja. Ich nicke ganz doll. Kommunikation ist das A und B und C und O und Z. Also das ist einfach mega, mega wichtig in allen Lebenslagen, nicht nur in der Beziehung, aber gerade da. Grenzen liebevoll kommunizieren können, Bedürfnisse zu äußern, das auch ja so rüberbringen zu können, dass das beim anderen richtig ankommt. Das ist eine zentrale Sache. Zum Beispiel auch, dass er sagen kann, hey du, mir ist es gerade alles schwer, ich muss mal rausgehen und ein Bier trinken gehen. Das ist übrigens auch völlig in Ordnung und super wichtig. Ja, über Kommunikation können wir wahrscheinlich noch mal eine Extra-Folge machen. Das ist so, so, so wichtig. Ja.
Da können wir jede Woche eine Folge machen, glaube ich. Fred, erzähl doch du mal, wie ist es bei dir? Also in welcher Beziehung bist du gerade? War das auch bei dir von Anfang an ein Thema? Wie seid ihr da reingekommen? Was hat dein Partner für einen Status, also erkrankungstechnisch? Erzähl einfach mal ein bisschen.
Genau, ich lebe ja mit einem Mann zusammen. Das heißt, ich bin in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Und die Depression war vor der Beziehung eigentlich kein Thema. Es gab vorher, als ich so 18, 19, 20 war, glaube ich, da gab es mal eine Phase, wo ich in einer Therapie war. Aber da war noch lange nicht irgendwie eine Verdachtsdiagnose Depression. Ich glaube, jetzt rückblickend war es das eigentlich, aber es wurde da noch nicht diagnostiziert. Genau, die Depression ist ja bei mir oder hat sich bei mir entwickelt, weil ich ja meinen Mann innerhalb von 4 Wochen fast zweimal verloren hätte. Das war ja in der Pandemiezeit. Es hatte zwar nichts mit Covid zu tun. Es war eine ganz schwierige Zeit, auch mit Krankenhausaufenthalten, mit Intensivstationen und so weiter und so fort. Und dieser ganze Zeitraum sozusagen beginnt von diesen 4 Wochen bis, ich glaube, das hat dann 8 Monate gedauert, mit all dem, was in diesen 8 Monaten passiert ist. Da hat sich die Depression eigentlich entwickelt. Genau, momentan bin ich eher an dem Punkt, wo ich schon fast sagen würde, ich kann extrem gut mit der Krankheit umgehen. Ich bin wirklich jetzt in einer sehr guten Phase, ich bezeichne es immer als Schübe. Die Schübe, die ich bekomme, die dauern vielleicht so 2 Tage maximal an, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt wirklich in eine Episode reinrutsche, die irgendwie 2, 3, 4 Wochen oder sogar noch länger dauert. Da habe ich zum Glück jetzt konnte ich meine Methoden auch irgendwie finden, aber das war ein harter Weg. Genau, und mein Partner, also das, was ihm widerfahren ist oder das, was uns dort widerfahren ist, das so als Ursprung zu sehen, das hat natürlich auch viel in unserer Partnerschaft gemacht. Und das hat, also nicht nur die Depression hat in unserer hat unsere Partnerschaft verändert, sondern auch das, was ihm widerfahren ist, hat unsere Partnerschaft verändert. So, und wir haben eigentlich bis heute mit den Folgen davon zu kämpfen, ist zu hoch, aber wir müssen uns damit immer wieder aufs Neue beschäftigen.
Okay, das heißt also, bei dir hat sich eine Depression gebildet, aufgrund dessen, dass es ihm nicht sehr gut ging. Das hat sich eine ganze Zeit lang gezogen. Mhm. Da musstest du viel für ihn vielleicht auch da sein, auch mental natürlich, ne? Und viel geben. Dann hat sich bei dir etwas gebildet. Und wie seid ihr denn damit dann umgegangen? Beziehungsweise wie gut kam dein Partner damit klar, dass jetzt du depressiv bist und dann vieles nicht mehr möglich ist?
Das war eigentlich gar nicht so das große Thema, weil er dadurch, dass er auch im sozialen Bereich arbeitet, schon immer Berührungspunkte mit Menschen mit Depressionen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil er schon immer den Kontakt hatte. Es war, glaube ich, für uns als Paar zu Beginn war es einfach schwierig, da irgendwie einen gemeinsamen Weg zu finden. Auch für mich, also für mich war es ja eine neue Situation und für uns als Paar war es dann auch noch zugleich eine neue Situation. Und da eben einen gemeinsamen Weg zu finden und auch für mich selber einen Weg zu finden, das war eine Herausforderung. Er hat mich auf diesem Weg, und das tut er ja immer noch, hat er mich total gut begleitet. Und mittlerweile wissen wir auch, wie so der Fahrplan ist, wenn es irgendwie zu einem depressiven Schub kommt, was dann im Grunde genommen getan werden muss und welche Rolle er dann dabei spielt. Also Eva, ich gehe da sehr da mit deinen Worten, dass im Grunde genommen du dann auch für die Erkrankung verantwortlich bist und eben nicht der Partner herkommen muss, um einen da irgendwie rauszuholen oder zu retten. Das ist bei mir, ist es wirklich exakt genauso.
Andi, jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie ist dein Beziehungsstatus, Erkrankungsstatus bei dir, vielleicht auch nochmal für alle, die es jetzt vielleicht einfach nicht gerade parat haben, und auch der Status bei deiner Partnerin?
Okay, also ich bin depressiv, seit ich 16 bin. Jetzt bin ich 39, also meine Depression ist schon mehr als volljährig und so. Und ja, also ich bin seit jetzt fast 6 Jahren in einer Beziehung mit einer Frau, die 14 Jahre jünger ist als ich. Das habe ich am Anfang tatsächlich ein bisschen kritisch gesehen, weil ich dachte, ob sie damit dann so gut umgehen kann und so. Und ich bin von Anfang an auch sehr offen mit der ganzen Geschichte umgegangen. Und ich halte ja auch Lesungen und so. Und da ist sie auch oft dabei und im Hintergrund und verkauft meine Bücher und unterstützt mich da vor Ort. Und sie wird relativ oft gefragt, wie sie das denn so macht, wie sie das denn aushält. Und sie weiß dann nie, was sie sagen soll, weil sie sagt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich mache. Sondern es ist halt so und ich versuche damit halt so gut es geht umzugehen. Und ich käme aber auch nie auf die Idee, ihr irgendwas aufzulasten oder sie für irgendwas verantwortlich zu machen. Sondern ich bin eher so der Typ, der das dann mit sich selber ausmacht, auch wenn ich das in den sozialen Medien immer versuche, anderweitig zu propagieren. Aber Ratschläge geben ist einfacher, als sie einzuhalten. Und jetzt seit Januar habe ich noch eine ADHS-Diagnose bekommen, was einiges erklärt. Also mein Psychiater meinte sehr nett zu mir, ja, hätte man das im Kindheitsalter erkannt, dann hätten sie vielleicht gar keine chronische Depression entwickelt. Schön, super. Und ich befinde mich da tatsächlich aktuell, glaube ich sogar immer noch, so ein bisschen in der Trauerphase um die ganzen Chancen, die ich verpasst habe und um so ein bisschen Selbstfindung, damit ich halt für mich auch klar bekomme, boah, krass, ich war gar kein so ein faules Schwein, wie ich immer dachte, sondern mein Hirn funktioniert einfach anders. Und das war tatsächlich so ein Knackpunkt und damit versuche ich gerade so ein bisschen zu leben. Bin deswegen aktuell auch so ein bisschen in einer leichten Episode, glaube ich. Aber ich habe genug Handwerkszeug über die Jahre an die Hand bekommen, um irgendwie da einigermaßen gut durchzugehen. Wenn jetzt die Sonne ja noch anfängt zu scheinen und der Sommer mal kommt, dann bin ich guter Dinge.
Und deine Freundin, also die hat mit Depressionen selbst nichts zu tun?
Nee.
Okay. Und du sagst jetzt, also sie weiß gar nicht, wie sie antworten soll, weil sie einfach macht, was sie macht und einfach quasi auf natürlichem Wege damit klarkommt, dass du ab und zu mal einfach für dich sein musst?
Genau, dass ich für mich sein muss, dass ich mal schlecht drauf bin, dass ich halt nicht aus dem Bett komme. Wenn es mir wirklich deutlich schlechter geht, dass halt irgendwie gar nichts passiert, auch im Haushalt nicht und so. Also sie unterstützt mich da dann schon. Versucht mir dann auch was abzunehmen, aber ja, sie weiß bewusst nicht, was sie tut. Also sie macht es einfach, weil es für sie selbstverständlich ist und funktioniert sehr gut, also seit jetzt nahezu 6 Jahren. Und damit habe ich tatsächlich anfangs auch nicht gerechnet, gerade mit diesem Altersunterschied.
Und also da frage ich mich jetzt gerade, also hört sich so an, als ob du einfach manchmal wachst du auf, das kennen wir alle, geht gerade nichts, ne? Oder gerade beginnt irgendwie so ein Schub.
Ich hoffe, ich wache oft auf, ja.
Wir wissen, wie das ist, ne? Du wachst auf, es geht gerade mal nichts, es ist so ein Schub. Sprichst du darüber mit ihr und sagst, ey, heute geht nichts? Oder merkt sie schon daran, wie lange du schläfst? Heute muss ich vielleicht Haushalt machen oder wie funktioniert das?
Also unter der Woche ist es tatsächlich so, ich arbeite ja von zu Hause aus, ich bin ja selbstständig. Unter der Woche ist es so, dass sie vor mir aufsteht und aus dem Haus ist, bevor ich überhaupt aufstehe. Das heißt, sie bekommt es dann erstmal über Messenger mit. Ich schreibe ihr dann, wenn ich wach bin, und dann schreiben wir kurz, dann weiß sie, wie es mir geht. Und wahrscheinlich kann sie sich daraufhin dann ein bisschen drauf einstellen. Aber am Wochenende merkt man es, glaube ich, schon anhand der Schlafdauer, die ich dann so habe. Und auch, dass ich halt auf die Couch gehe nachmittags und während einer Serie einfach einschlafe. Das passiert normalerweise nicht. Das passiert nur, wenn ich so gut wie keine Energie mehr habe. Dann ist es eigentlich schon zu weit.
Und dann gibt es quasi Aufgaben, die sie einfach übernimmt, die vielleicht einfach unausgesprochen übernommen werden müssen, weil du es einfach nicht kannst. Das ist einfach so schon eingespielt sozusagen. Irgendwie einkaufen, genau. Oder irgend sowas.
Einkaufen, Küche aufräumen, kochen, ja.
Bis auf Sprechen macht sie dann die Sachen.
Ja, sprechen muss ich leider selber.
Okay, also hört sich irgendwie so nach einem eingespielten Team an. Und würdest du sagen, dass deine Depression, also so ein bisschen überspitzt, irgendwie manchmal auch irgendwie eine Schwere in die Depression in die Beziehung bringt oder das einfach viel, viel schwieriger macht?
Ja, definitiv. Also ich weiß, dass ich in schweren Phasen nicht wirklich Zuneigung zeigen kann oder es mir sehr schwer fällt, dann irgendwie klar zu machen, dass da eine Zuneigung ist und dass ich froh bin, dass die Person da ist. Bei mir passiert es dann halt entweder wie so ein Vulkanausbruch, es kommt dann einfach und ich muss es dann mal loswerden, oder ich versuche es halt über kleinere Gesten dann zu machen, bei denen ich dann unterbewusst hoffe, dass sie ankommen, so wie sie gemeint sind.
Okay. Eva, wie ist es bei dir? Also du hast ja gesagt, ab und zu bahnen sich mal so Episoden, so Schübe an, die wir alle kennen. Dann wissen wir auch, manchmal ist es einfach so, manchmal haben wir auch ein bisschen was falsch gemacht. Das kennen wir dann, haben aber unsere Routinen verlassen. Wie geht dein Partner dann damit um? Kommuniziert ihr? Weiß der automatisch, was los ist? Übernimmt der dann automatisch etwas? Oder wie macht ihr das?
Also bei uns ist es grundsätzlich so, dass wir unsere, ich sag mal, Tagesaufgaben unseren Stärken entsprechend aufgeteilt haben. Also sowas wie einkaufen gehen kann ich auch im fitten Zustand nicht gut leiden. Deswegen macht er das immer und ich mache so Dinge, die ich auch in depressiven Episoden ja einigermaßen hinbekomme. Er merkt bei mir auch, wenn ich morgens nicht ansprechbar bin, wenn er sich von mir verabschiedet, wenn er auch vor mir auf die Arbeit fährt. Er bringt mir jeden Morgen eine Tasse Kaffee ans Bett, damit ich irgendwie den Tag starten kann. Und er sagt dann, ja, heute Morgen hast du gar nicht reagiert. Und dann ist ihm schon klar, dass ich keinen so guten Tag habe. Also er spürt das dann doch irgendwie ganz gut. Was übernimmt er? Boah, ich weiß es gar nicht so genau. Ist das jetzt doof, dass ich das nicht weiß und für selbstverständlich hinnehme?
Wahrscheinlich hast du auch ADHS, oder?
Nicht diagnostiziert.
Na, jetzt schon.
Es gibt hat viele gesprochen. Dinge, mit denen ich relaten kann beim Thema ADHS, aber bisher gab es jetzt noch keinen Fragebogen, der irgendwie angeschlagen hätte oder irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, ich gehe dem mal nach. Mein Partner ist übrigens Christian. Wenn ich jetzt irgendwann mal von Christian rede, dann ist das der, über den wir hier sprechen. Und er hat auch so, so kleine Dinge, an denen er merkt, dass es bei mir bergab geht. Und eine witzige Sache ist, dass er findet, dass ich öfter über Dinge drüber stolpere oder irgendwo hängen bleibe oder ja, so durch die halbe Wohnung stolper. Und dann wird er immer schon aufmerksam, weil er merkt, dass ich irgendwie koordinativ nicht mehr so ganz da bin. Was er für mich manchmal übernimmt in den schweren Phasen ist, dass er Treffen für mich absagt. Wenn wir im Dialog feststellen, hey, ich muss jetzt mal den Druck rausnehmen, ich muss mal für mich sein, ich habe aber nicht mehr die Kraft, mich bei anderen zu melden. Das übernimmt er. Was er generell immer in unserem Leben macht, ist, dass er kocht. weil ich hasse Kochen und ich kann es auch nicht gut. Aber das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir das eigentlich in jeder Phase so handhaben, dass jede Person ihre Stärken ja ausspielen kann im Alltag und in der Beziehung.
Also erstmal, hi Christian. Hört sich so an, als hätte sich da Töpfchen und Deckelchen auch gut gefunden, ne? Und ja. Hört sich für mich auch so ein bisschen nach Andi an, ne? Also es hat sich so ergeben, beide kommunizieren ganz gut über das, was sie gerade bewegt oder was gerade los ist. Viele Dinge muss man vielleicht auch gar nicht mehr aussprechen, weil es dann einfach passt und ihr ergänzt euch dann auch sehr gut im Alltag sowieso schon, und wenn es Schübe gibt, dann kann er dann automatisch auch vieles übernehmen.
Ja, so würde ich das sagen. Mir liegt noch so eine Sache auf der Zunge oder brennt auf der Seele. Es ist ja auch nicht so, das ist ja eigentlich klar, aber ich will es trotzdem erwähnen, dass ich nur meine Depression bin. Also ich bin ja ein Mensch und ein Teil in meinem Leben sind die Depressionen. Aber Christian ist zum Beispiel ein sehr pragmatischer Mensch, ein sehr logischer Mensch, und er schätzt es sehr, dass ich die emotionale Komponente bin, und er sagt immer, er ist so die Nulllinie und ich bin eben so diese Kurve, die so drumherum mäandriert, und das ist was er sehr bereichernd findet. Also wisst ihr, was ich meine? So, ja. Ich habe nicht nur Depressionen und bin nicht nur immer die im Bett liegt. So. Und er findet das auch, glaube ich, ganz gut, dass ich so sehr über Gefühle sprechen kann und über alles, was ich so empfinde. Und ich glaube, da hat er auch schon einiges für sich selber lernen können. Ja.
Fred, beim Einkaufsthema hast du gerade sehr gelacht. Wie ist es bei euch?
Also bei uns ist es sehr interessant. Es geht so ein bisschen weg von Eva, von dir, was so Stärken angeht. Ich habe ja vorhin das Wort Fahrplan benutzt, und eigentlich ist, also wenn ich in einem depressiven Schub bin, dann findet so eine Art Rollenwechsel statt. Normalerweise koche ich bei uns, ohne jetzt irgendwie diese Thematik Mann, Frau, wer ist was in eurer Beziehung aufmachen zu wollen. Ich koche halt einfach sehr gerne und ich übernehme auch sehr viele Aufgaben hier im Haushalt, und wenn ich in einem depressiven Schub bin, dann fehlt mir halt einfach tatsächlich die Lust an diesen Dingen, die mir normalerweise sehr leicht von der Hand gehen, und dann weiß er auch, von wegen, da kümmert er sich dann drum. Genau, vorhin beim Einkaufen, da sind wir tatsächlich so ein bisschen gemischt. Also manchmal geht er einkaufen, manchmal gehe ich einkaufen. Mein Mann heißt übrigens auch Christian. Und Andi, wenn deine Freundin jetzt Christina heißt, dann haben wir, glaube ich, ein riesengroßes Problem.
Nein, sie heißt Alisa.
Okay. Nee, also es ist, ich habe ja vorhin von der Entwicklung gesprochen. Es musste sich tatsächlich, glaube ich, erstmal so entwickeln, dass wir diesen Fahrplan zusammen gestalten. Also es ist im Grunde genommen immer so, als ob wir einen Schalter gemeinsam umlegen und wir beide wissen, alles klar, Fred fokussiert sich auf seine Gesundheit, er fokussiert sich jetzt auf die Depression, dass er da rauskommt. Und Christian kümmert sich dann im Grunde um das Drumherum, dass Fred da auch gute Umstände hat, um dann da wieder rauszukommen. Und dass er, und das brennt mir so ein bisschen auf der Seele, das merke ich schon bei Angehörigen und auch besonders in der Partnerschaft, wenn dann zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten vielleicht auch ausfallen müssen, wie eine Partnerschaft damit umgeht aufgrund von einer Depression. Wenn gemeinsame Veranstaltungen einfach wegfallen oder der eine sagt, du, ich kann das gerade einfach nicht, ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht zum Familienfest und da mit euch grillen. Ich habe da nicht die Kraft für. Das wäre so ein Thema, was ich, glaube ich, nochmal mitbringe, weil das tatsächlich häufig bei uns der Fall ist.
Okay, kann man gleich auf jeden Fall machen. Was mich noch interessiert ist, wenn jetzt bei dir das so ausbricht und du sagst, wir brauchen so einen Fahrplan, sprecht ihr jedes Mal erneut wieder drüber und du sagst, also bei mir geht es gerade ein bisschen wieder los und also entwickelt immer wieder neu diesen Fahrplan oder habt ihr da einen, der sich dann wieder einspielt oder wie funktioniert das?
Nee, wir sprechen jedes Mal neu darüber. Okay. Also ich benenne dann auch ganz klar wirklich, ich bin jetzt in einem depressiven Schub. Ist es möglich, dass du das und das übernehmen kannst? Also wir gehen dann tatsächlich auch manchmal wirklich den gesamten Tag durch und überlegen, okay, wo wo gibt es Möglichkeiten, was ich vielleicht übernehmen kann, was kann er übernehmen. Also wir sprechen jedes Mal aufs Neue dann doch noch darüber und klären das einmal ab, damit er auch eine Sicherheit hat.
Okay, und wenn's dir besser geht, kommuniziert ihr dann permanent weiter oder wie macht ihr das?
Nee, das ist, das schleicht sich sozusagen aus. Also dann, das wird sozusagen indirekt ausgedrückt. Also wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, ich koche jetzt heute Abend, dann ist das, glaube ich, schon für ihn ein sehr deutliches Zeichen, alles klar, ihm geht's besser.
Okay. Andi, was mich bei dir interessiert ist, hast du manchmal sowas wie ein schlechtes Gewissen, sowas wie Schuldgefühle oder irgendwas, wo du denkst, ich laste meiner Partnerin viel auf oder ich bin eine Last oder irgend sowas. Gibt es solche Gedanken bei dir?
Absolut. Ja, also das gehört bei mir einfach zur Depression dazu. Und gerade wenn es mir halt schlecht geht, dann sind diese Gedanken halt umso präsenter, wo ich dann auch denke, ja, boah, krass, wenn sie jetzt nicht in der Beziehung mit mir wäre, dann hätte sie es vielleicht leichter, dann würde sie morgens vielleicht besser aufstehen können, weil sie nicht noch an mir irgendwie, was weiß ich, weil ich halt spät nachts erst ins Bett gegangen bin und nicht schlafen konnte und mich hin und her gewälzt habe. Das heißt, sie ist dann auch gerädert in den Tag und lauter solche Sachen. Also das passiert einfach zwangsläufig.
Wie gehst du damit um?
Ich gehe einfach durch. Also akzeptieren will ich es nicht, weil ich kann akzeptieren, dass ich hin und wieder Suizidgedanken habe, die ich nicht umsetzen will, dass die einfach aufploppen und auch genauso schnell wieder verschwinden. Das habe ich akzeptiert. Aber ich will nicht akzeptieren, dass ich dann irgendwie, ich zweifle dann ja nicht an der Beziehung, sondern ja, ich denke einfach manchmal ist sie vielleicht einfach besser dran, wenn sie nicht mit mir zusammen wäre, weil sie dann den ganzen Scheiß nicht ertragen muss.
Sprichst du darüber mit ihr?
Eigentlich nicht.
Okay. Also ja. Machst du es mit dir selber aus?
Ja, aber ich weiß ja logisch, dass es nicht so ist. Und wir haben auch darüber gesprochen und ich habe auch gesagt, hey, wenn es dir irgendwann zu viel wird, dann schütz dich selber und nimm da keine Rücksicht auf mich, auch wenn es dann vielleicht schwerfällt. Und so, da versuche ich dann drauf zu vertrauen einfach, dass sie dann auch sagt, ja, jetzt reicht's, jetzt kann ich nicht mehr. Oder dass sie dann auch sagt, hey, jetzt müssen wir einen Weg finden, weil so langsam geht mir auch die Energie aus.
Fred, wie ist es bei dir auch? Gibt's bei dir auch solche Gedanken oder gab's?
Bestimmt. Also, dass ich jetzt lachen muss, ist eigentlich ein Zeichen darauf, dass ich solche Gedanken schon lange nicht mehr hatte und mich einfach nicht daran erinnern kann. Aber so ganz vage erinnere ich mich schon daran, dass solche Gedanken da waren. Und Christian hat dann immer so darauf reagiert, dass er dem halt eigentlich konsequent auch widersprochen hat. So von wegen, nein, das stimmt nicht, ich bin für dich da, ich bin besonders auch jetzt für dich da und ich liebe dich so, wie du bist. Und dass er nicht auf diese Gedanken mit aufgestiegen ist, auf diese Schiene, auf diesen Zug, den ich da gerade fahre. Das ist super, super wichtig oder war super wichtig für mich in diesen Momenten, dass diese Gedanken in dem Moment nicht verstärkt werden durch meinen Partner. Weil ich ja eigentlich auch weiß, dass die total irrational sind, dass sie auch total unbegründet sind. Und wenn mein Partner in dem Moment das verstärken würde, dann würde mich das ja noch tiefer bringen.
Verstehe. Eva, wie ist es bei dir, wenn du dann so Episoden hast und morgens einen Kaffee bekommst und einfach nicht aufstehen kannst? Wie geht's dir da mit deinen Gedanken?
Also in dem Moment bin ich dann immer sehr dankbar dafür, dass er das wirklich jeden verdammten Morgen macht. Mit einer Hingabe und Liebe. Ich habe meinem Partner auch schon oft vorgeschlagen, dass er sich gerne von mir trennen kann und dass ich das an seiner Stelle tun würde, weil das ja nicht auszuhalten ist mit mir. Und seine Reaktion ist ähnlich wie die vom anderen Christian, dass er gesagt hat, nee, ich brauche dich noch und ich will nur mit dir mein Leben teilen. Und gut, da hat er jetzt auch ein paar Jährchen Zeit, ne? Also nach 12 Jahren Überlegungszeit fange ich dann doch auch mal an, ihm zu glauben. Aber ja, was das angeht, habe ich doch auch schon oft ein schlechtes Gewissen. Ich bin auch selbstständig und wenn ich dann auf der Arbeit sozusagen ausfalle und quasi weniger Einkommen mit in unsere Beziehung bringe, dann bin ich ja leistungsschwächer und fühle mich wertloser und fühle mich natürlich dann auch sehr schuldig unserer Beziehung gegenüber, weil er vielleicht irgendwie eine coolere Wohnung, einen cooleren Urlaub haben könnte. Und das hat mich oder macht mich regelmäßig fertig, wenn ich in so ja, doofen Phasen bin. Aber er zeigt mir immer wieder mit seinen Gesten und damit, wie er eben so ist, dass ja, das keine Substanz hat und dass das einfach nur Bullshit ist, den mein innerer Zweifler sich da zurecht sammelt. Ja, aber ist natürlich echt schwer anzunehmen in so einer dunklen Phase.
Also da kann ich jetzt nur festhalten, die Depression ist ja eigentlich eine Stimmungsstörung und wir Stimmungsgestörten haben dann durch die gestörte Stimmung gestörte Gedanken, die uns manchmal Dinge erzählen, die nicht wirklich ganz wahr sind. Das ist ja wirklich auch ein Hauptproblem dessen, dass wir ganz viele Gedanken haben, die dann zu Emotionen führen, zu Empfindungen, die dann wieder zu Verhalten führen, was uns schädlich ist und so weiter. Und damit umzugehen, also was ich jetzt so raushöre, es gibt da die eine Seite, die der Andi auch erzählt hat, entweder ich deal damit selbst, ich gucke, dass ich selbst da durchgehe und mein Partner kriegt es vielleicht gar nicht so mit, hat dann aber auch keine Nachteile, oder ich kommuniziere einfach offen und gut darüber und über die Dauer wird es natürlich nach 12 Jahren bei dir, Eva, einfach besser. Was ich dann vielleicht schwierig finde, und da interessiert mich jetzt eure Meinung, ist vielleicht, wenn keine Kommunikation stattfindet. Also das ist das, was auch die Menschen, die mich angeschrieben haben, immer wieder in den Texten zwischen den Zeilen so stehen hatten. Ich habe einen Partner, der eine Depression hat, die vielleicht auch diagnostiziert ist schon, aber er macht keine Therapie und er will nicht drüber reden. Und jetzt interessiert mich, Eva, was rätst du diesen Menschen denn? Also wir sprechen jetzt über die Angehörigen, die nicht wissen, was sie tun sollen.
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also dadurch, dass ich ja das komplette Gegenteil bin, also eine Person, die sich ihrer Krankheit bewusst ist, das war ich lange Zeit auch nicht. Ich dachte immer, ich habe einen scheiß Charakter, ich bin stinkfaul und kriege mein Leben halt nicht auf die Reihe. Da hat es echt eine Weile gedauert, überhaupt zu lernen, dass ich eine Erkrankung habe. Das habe ich gelernt und ich spreche darüber und da gibt es eben Menschen, die weder diese Krankheitseinsicht haben, noch in der Lage sind, darüber zu kommunizieren und das ist einfach super schwer, auch als angehörige Person, weil du kannst ja diesen Menschen nicht retten, das hatten wir ja schon mal und wenn dann nicht mal eine Kommunikation stattfindet, das ist nochmal doppelt herausfordernd. Jetzt habe ich ein bisschen was geredet und währenddessen versucht zu überlegen, ob ich einen Rat habe. Ich komme aber immer wieder auf diesen Punkt zurück, dass man darüber sprechen muss in irgendeiner Weise. Ja. Aber vielleicht haben die anderen beiden da noch ein bisschen Input.
Erzähl gern, Fred.
Mir kreist die ganze Zeit ein Gedanke umher, der eigentlich, also der jetzt nicht so positiv ist, aber was ich bei dieser Frage oder bei diesem Fall tatsächlich auch immer mit ins Spiel bringen möchte, ist tatsächlich das Thema Selbstschutz. Also wie sehr kann die Person oder die angehörige Person dann mit der erkrankten Person umgehen? Wie viel Energie steckt diese Person in die erkrankte Person auch rein? Besonders wenn es auch irgendwie wirklich Thema Partnerschaft ist, was ja einfach ein sehr also wo es um Familie, um Intimität, um Beziehung geht, um ein Zusammenleben. So hart das klingt, aber ich denke immer, eine Person sollte so weit handeln, wie es ihr selber gut tut. Sobald die angehörige Person selbst anfängt, darunter zu leiden, sollte die Person auch darüber nachdenken, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, aus dieser Situation rauszukommen. Und wenn tatsächlich einfach keine Bereitschaft von der erkrankten Person da ist, mit der Partnerin oder mit dem Partner darüber zu reden, dann wird es, glaube ich, einfach schwierig. Weil das will die erkrankte Person ja eigentlich auch nicht, dass die angehörige Person dann anfängt, selbst darunter zu leiden und vielleicht auch so etwas wie eine Depression entwickelt. Ich finde, dieses Thema Selbstschutz darf nie außer Acht gelassen werden. Wir sind nicht, oder auch angenommen, wir sind die Angehörigen von Depressionen, wir sind dafür nicht verantwortlich. Wir sind nicht dafür verantwortlich, die erkrankte Person zu retten.
Ja, das finde ich einen schönen Punkt. Wir sind nicht verantwortlich dafür, die erkrankte Person zu retten. Weil jemand, den ich retten möchte, der muss sich auch retten lassen wollen.
Und was ist das auch, oder was wäre das auch für eine Mammutaufgabe, wenn wir als Nicht-TherapeutInnen zum Beispiel, wenn wir halt dann irgendwie sagen, okay, ich versuche jetzt mal irgendwie meinen Christian jetzt hier aus einer depressiven Episode rauszuholen. Gerade dafür gibt es ja eben die Fachleute, dafür gibt es Kliniken und Krankenhäuser und so weiter. Deswegen, also Thema Selbstschutz habe ich immer gemerkt, ist total wichtig, dass man sich selber irgendwo auch Grenzen setzt. Also wie weit kann ich gehen, wie weit möchte ich gehen, wozu bin ich imstande, im Rahmen von der Erkrankung meines Partners zu handeln, was sind Möglichkeiten und wann sind diese Möglichkeiten aber vielleicht auch einfach ausgeschöpft.
Okay. Also wir haben Kommunikation, wir haben Selbstschutz. Andi?
Ich habe sogar noch einen kleinen unpopulären Punkt. Du hast vorhin gesagt, wenn auch die Person vielleicht nicht bereit ist, irgendwie in Therapie zu gehen oder sich Hilfe zu suchen. Klingt richtig fies, aber dann ist es noch nicht schlimm genug. Also dann ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Weil normalerweise, wenn du am Tiefpunkt der Krise bist, dann hast du nur noch eine Möglichkeit und das ist Hilfe.
Für den Betroffenen jetzt, ne?
Für den Betroffenen, genau. Und die Angehörigen müssen sich halt dessen bewusst sein, dass manchmal muss man die Leute einfach noch ein bisschen weiter in die Scheiße laufen lassen und dabei zusehen und versuchen, dass der Schaden halt so gering wie möglich bleibt. Aber man kann die Leute nicht zwingen, in eine Klinik zu gehen. Das funktioniert erst bei Selbstgefährdung und dann ist es eigentlich schon viel zu spät.
Absolut. Und der Leidensdruck kann für den Angehörigen aber ja quasi auch mitsteigen, ne? Je höher der Leidensdruck werden muss
absolut.
Für den Betroffenen.
Ja, klar.
Absolut. Gibt es denn etwas, also jetzt nehmen wir mal an, jemand sagt, nee, ich brauche keine Therapie, ich will das nicht, lass mich mal in Ruhe, ich will auch nicht drüber reden. Gibt es denn etwas, Andi, wo du vielleicht als Tipp hättest, wie kann ich denn vielleicht einem Angehörigen zeigen, dass er vielleicht umdenkt? Gibt es etwas, wo du als Maßnahme siehst, als Angehöriger anzuschieben, dass er vielleicht doch drüber nachdenkt?
Also was ich immer praktisch finde, sind Gespräche mit Selbstbetroffenen. Also ich kann natürlich als Nicht-Diabetiker einem Diabetiker viel erzählen, was er machen soll und was er nicht machen soll, aber ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Wenn man aber jemanden hat oder, weiß nicht, es gibt einen gemeinsamen Bekannten oder sonst irgendwie was, der auch darunter leidet und der sich hat helfen lassen, dann ist es halt, es hat einen anderen Wert, es hat einen anderen Charakter, weil derjenige wirklich weiß, was in der anderen Person vorgeht. Und der dann vielleicht am meisten zu demjenigen durchdringt. Weil wenn der sagt, ja, ein Psychiater, der hat es halt studiert, woher will der wissen, wie es mir geht? Ist vielleicht was anderes, als wenn da jemand ist, der vielleicht selber mit, weiß nicht, Suizidgedanken und so weiter zu tun hat, der dann zu ihm sagt, hey, pass auf, ich war genau an dem gleichen Punkt. Ich weiß wirklich, wie es dir geht. Nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern weil ich selbst da durchgegangen bin. Und ich denke, dass diese Sachen dann halt das sind, was zieht. Also in meiner ersten richtigen, bewussten depressiven Episode habe ich auch Bücher gelesen von Betroffenen. Weil ich einfach gemerkt habe, hey, da fühle ich mich verstanden. Die wissen, um was es geht. Und die Tipps sind viel wertvoller, als wenn Karl-Heinz zu mir sagt, hey Mann, geh doch einfach mal in die frische Luft und iss ein Stück Schokolade.
Also für dich ist es dann eher den Betroffenen dazu zu bewegen, mit Menschen zu sprechen, die das verstehen, weil sie selbst in der Lage waren oder auch besser rüberbringen können, anders rüberbringen können, dass er vielleicht doch Hilfe braucht, also der Betroffene.
Genau, also vielleicht nicht mal miteinander zu sprechen, sondern vielleicht reicht auch schon das Zuhören.
Okay.
Also, dass man halt irgendjemanden hat und sagt, hey, pass mal auf, der hat es durchgemacht, hör dem mal zu. Setz dich dahin, tu mir den Gefallen und hör dem zu.
Ein wunderbares Betroffenenbuch hat übrigens der Andi selbst geschrieben. Das, wenn man sich durchliest, ist eine Offenbarung der Ehrlichkeit, der Offenheit darüber, wie es einem mit Depressionen ergehen kann. Ich erinnere mich immer an den tollen Satz, mit einem Flatsch habe ich die Katzen gefüttert oder das Katzenfutter in die Schüssel platschen lassen und mich dann ins Bett fallen lassen, so auf die Art. Also kann ich empfehlen. Eva, du hast, glaube ich, auch ein Buch, oder?
Ja, habe ich.
Geschrieben. Genau. Auch eine Betroffenen. Geschichte, oder?
Ja, das ist mein persönlicher Erfahrungsbericht zum Thema Depression, aber nicht 150 Seiten zusammenhängend, sondern immer eine Seite Text und eine Seite Illustration, dass man auch, wenn man richtig tief drin hängt und jetzt nicht so viel lesen kann, einfach Bilder schauen und sich gesehen fühlen kann.
Also kann man auch empfehlen für Menschen, die betroffen sind, aber das gerade noch nicht wahrhaben wollen?
also ich finde es schwierig, Menschen, die selber noch nicht an dem Punkt sind, zu sagen, hey, du guck mal hier, du hast eine Depression, ich sehe das und ich weiß das voll. Da muss schon eine gewisse Offenheit da sein, zu sagen, okay, ich merke, irgendwas stimmt nicht mit mir, es könnte eine Depression sein und dann kannst du bei mir wirklich lesen, wie äußert sich das im Alltag, wie fühlt sich Selbstzweifel an oder Antriebslosigkeit, genau das, was vorhin gesagt wurde, nicht wie es im Lehrbuch steht, sondern wie es sich wirklich im Alltag einer Person anfühlt, die das so durchmacht. Ich kriege auch oft das Feedback, dass meine LeserInnen ihre Angehörigen bitten, diese Bücher zu lesen und zu sagen, hey, guck mal, so geht's mir. Und ich würde gerne noch an das Gespräch vorhin anknüpfen, dieses Thema, dass man selber seine Erkrankung nicht sieht. Das geht ja auch einher damit, dass man einfach noch nicht so die Aufklärung hat oder nicht so informiert ist. Und ich versuche in meinem Bekanntenkreis quasi so diese Depressionsinsel zu sein. Die Person, die darüber spricht, wie es ihr geht, was sie hat, damit eventuell Menschen, die noch keine Ahnung haben, zumindest eine Anlaufstelle haben oder eine Person sehen, die im Leben steht und trotzdem Depressionen hat. Und ich merke, dass die Leute ja offener werden, wenn sie im Gespräch sind oder irgendwas mitbekommen. Und das finde ich irgendwie super wichtig, für wenn man jetzt in einer Beziehung steckt, wo die andere Person vielleicht auch so sozialisiert wurde, dass sie keine Schwäche zeigen darf, dass sie alles alleine schaffen muss. Und da braucht man, glaube ich, einfach einen sehr langen Atem und ja, so eine gewisse Aufklärung einfach.
Fred, wo wir beim Thema sind, du wolltest ja auch ein Buch schreiben. Wie weit bist du?
Ich wollte ein Buch schreiben.
Ja, du hast gefragt, soll ich ein Buch schreiben auf Instagram? Da kamen, glaube ich, 80% Ja.
Ich würde es lesen.
Dito. Das habe ich jetzt so gar nicht mehr verfolgt. Also ich meine, im Grunde genommen schreibe ich ja ein Buch, aber das ist meine Doktorarbeit und die möchten, glaube ich, die wenigsten lesen.
Glaubst du?
Ja. Das wird sehr langweilig werden.
Welches Thema?
Musikvermittlung und Orgel.
Das klingt tatsächlich langweilig.
Aus dem, ja. Also so wie ich es praktisch mache, ist es total cool. Die Kinder feiern es extrem. Ich gebe Kinderkonzerte an der Orgel. Aber ich habe jetzt über ein Buch über meine Depressionserfahrungen nicht mehr erstmal nicht weiter nachgedacht. Es stehen ja große andere Projekte an. Darf ich noch einen Themenschwenker machen? Einmal
ja,
zurück,
sehr gerne.
Sozusagen. Weil ich nochmal auf deine Frage eingehen wollte, was machen, wenn Betroffener nicht über Erkrankungen spricht und man als Angehörige im Grunde genommen jetzt dasteht? Ich glaube, was immer gut ist, Angebote machen und nicht die betroffene Person zu irgendetwas zwingen oder forcieren, etwas zu tun, sondern immer nur Angebote machen, die im ja. besten Fall so niedrigschwellig für die erkrankte Person sind, wie zum Beispiel, hey, ich habe für dich einen Arzttermin organisiert, ich werde mit dir dahin fahren, du musst da nicht alleine hinfahren, vielleicht sogar noch irgendwie mit einem positiven Erlebnis danach verbinden, von wegen, wir gehen danach noch einen Kaffee trinken und dann fahren wir beide nach Hause wieder zurück. Also jetzt nicht irgendwie so ein komplett Everything is positive day oder sowas da gestalten, sondern tatsächlich einfach in kleine, niedrigschwellige Angebote machen. Und wenn die Person auch dann sagt, sie möchte das nicht, dann hat man wenigstens da die Rückmeldung, hat die Sicherheit, okay, ich habe jetzt einfach nur ein Angebot gemacht und weiter muss ich erstmal nicht gehen. Aber die Person weiß Bescheid. So, sie muss sich darum nicht kümmern.
Im Anschluss müsste man eigentlich auch sogar noch signalisieren, dass es, wenn es jetzt so ist, dass die Hilfe nicht in Anspruch genommen werden möchte, dass sie trotzdem weiterhin besteht, dass die Person jederzeit auf einen zukommen kann.
Genau.
Das ist eigentlich die Kernaussage davon. Hilfe anzubieten, so dass die andere, also nicht aufzudrängen, sondern anzubieten, so dass die andere, die betroffene Person weiß, da kann ich immer hingehen und wenn ich jetzt bereit bin, mit einem Arzt zu sprechen, kann ich zu Andi gehen und Andi ruft für mich bei Ärzten an und versucht, einen Termin zu vereinbaren.
Absolut. Warum funktioniert es nicht, Eva, wenn ich als Angehöriger zu einem Betroffenen sage, melde dich, wenn es dir schlecht geht, ich bin für dich da?
Oh, da gibt es viele Gründe.
Das ist ein total schwieriger Satz.
Ja.
Oh.
Das ist so Gänsehautsatz. Ja. Tut mir leid,
Eva. Ich bin für dich da.
Alles
boah,
gut,
nee.
Alles gut. Das ist ja eine authentische Reaktion von allen hier in der Runde. Dieser Satz, meld dich, wenn was ist. Einmal dieser erste Teil, meld dich. Ich habe schon Probleme, dem Pizzaboten die Tür zu öffnen, den ich aktiv bestellt habe in meiner Depression. Also eine aktive Handlung ist für mich erstens schon mal super schwierig. Dann mich zu melden, weil ich Hilfe brauche, da setzt sofort mein Selbstzweifel ein und sagt, ey, das musst du doch alleine hinkriegen. Du kannst doch jetzt nicht da anrufen und fragen, ob die Person vorbeikommt und dir die Nudeln mit Pesto kocht. Das ist ja wohl, also wo bist du denn hier gelandet?
Die hat ja sowieso was Besseres zu tun, die Person, ja, als mir jetzt Nudeln
genau,
mit Pesto zu kochen.
Genau, sowieso. Das kommt dann auch noch dazu. Ja. Und wenn was ist, ja, bei mir ist die ganze Zeit was. Ich will ja auch nicht nerven. Ja. Also da gibt es so viele Dinge in diesem Satz, wo bei mir Barrieren aufkommen. Und ja, ich denke ja immer, ich muss alles selber schaffen. Und inzwischen schaffe ich da auch rauszukommen aus dieser Denkweise. Aber das geht natürlich nicht immer. Und dann diese kleinen, unaufdringlichen Angebote, sowas wie, hey Eva, ich denke an dich, wir haben heute zu viel gekocht, ich würde dir einen Teller Nudeln vor die Tür stellen. Wenn das für dich okay ist, reagiere mit einem Emoji. Das wäre ein Angebot, was für mich ganz toll wäre, weil, wie gesagt, ich hasse Kochen und ich hasse auch Türen aufmachen, wenn es mir nicht gut geht. Und da finde ich es irgendwie, fände ich den Satz spannender, sowas wie, ich will dich unterstützen, lass uns überlegen, wie wir das hinbekommen. Idealerweise in einer Phase, in der es mir besser geht, wo ich auch selber äußern kann, was ich brauche. Aber dieses meld dich, wenn was ist, habe ich noch nie gemacht. Tatsächlich.
Als ich das ausgesprochen habe, habe ich bei euch allen drei auch schon so den Kopf schwingen sehen.
Ja, das ist so ein Satz, den möchte man nicht hören. Ich habe gerade auch versucht, Eva, wie kann man das eigentlich so zusammenfassen? Also für mich ist es ein Paradebeispiel, ein Satz, der gut ist. Er ist niedrigschwellig, er verlangt eigentlich keine Handlung deinerseits oder eine unfassbar niedrigschwellige Handlung, wo du noch nicht mal über Worte kommunizieren musst. Es ist ein ganz konkretes Angebot. Es ist eine sehr freundliche Geste, die dich aber in deiner Erkrankung auch ernst nimmt. Und deswegen, also ich finde, wenn ich solche Nachrichten kriegen würde, das wäre ein Optimum, das wäre optimal. Ja. Also wirklich.
Paradebeispiel ist das richtige Wort.
Ja. Das ist, was der Andi auch immer wieder predigt oder was wir alle immer wieder predigen. Jetzt muss man natürlich sagen, das soll kein Angriff sein. Viele Angehörige wissen einfach nicht, dass es nicht funktioniert in so einer Depression. Und da ist es wieder das große goldene Wort, das da über allem steht, ist Kommunikation. Ganz wichtig ist es aus meiner Sicht auch, ich vermute, da widersprecht ihr mir nicht, in der Depression zu lernen, darüber zu sprechen. Es muss auch nicht mit jedem sein, aber wenn du mit ganz vielen Menschen darüber sprechen kannst, hilft dir das auch ganz viel, weil die Menschen dann damit umgehen können und auch erst dann damit richtig umgehen können, wenn du ihnen sagst, was du brauchst. Weil es braucht auch nicht jeder mit einer Depression das Gleiche. Also jeder, der sich das Bein gebrochen hat, hat auch eine individuelle Situation. Also Kommunikation ist wahnsinnig wichtig.
Ich finde es sogar insofern vorteilhaft, dass sich der Smalltalk teilweise verändert. Das ist so dieses, hey, wie geht's dir? Boah, momentan tatsächlich nicht so gut. Das ist nicht das, was sie erwartet haben. Und dann hast du schon eine ganz andere Ebene, das Gespräch fortzuführen, als wenn du sagst, ja, alles gut bei dir. Ja, auch. Stimmt. Okay, cool.
Ich habe fast gar keinen Smalltalk mehr. Also nur noch mit ganz random, wildfremden Menschen. Aber die mich näher kennen, da weiß ich auch, dass die gerne ernsthaft wissen wollen, wie es mir geht. Und dass die nicht übers Wetter reden wollen. Und das finde ich total bereichernd, seit ich da so offen mit umgehe. Das macht schon irgendwie mehr Bock als dieser Smalltalk.
Ja.
Das fand ich auch noch ein tolles Thema, Eva. Das hast du vorhin angerissen. Ich würde es den Fred jetzt erstmal fragen. Wie ist es denn mit Absagen? Manchmal musst du einfach Dinge in Episoden, in Schüben absagen. Wie reagiert dein Partner oder wie sprecht ihr darüber? Oder?
Ich möchte natürlich ehrlich sein, es ist ein schwieriges Thema, weil es manchmal auch Veranstaltungen sind, die wir schon sehr lange geplant haben, wie zum Beispiel Familienfeiern. Wenn ich dann zu dieser Also es war tatsächlich vor kurzem war es der Fall, dass wir eine Familienfeier hatten und ich bin nachgekommen und ich habe eigentlich schon während der Autofahrt gemerkt, so ich, je näher ich dem Ziel kam, umso mehr rutschte ich in einen Schub rein und habe mich dann danach in den Wohnwagen hingelegt und habe wirklich gesagt, so ich kann jetzt einfach nicht nach draußen gehen. So, und das ist natürlich, es ist natürlich bitter, weil alle anderen freuen sich irgendwie, dass man auch nachgekommen ist. Man selber denkt aber gerade, ich gehe gerade durch die Hölle in meinem Kopf. Ich glaube, ganz wichtig ist es einfach, dann dem Partner wirklich klar oder klipp und klar mitzuteilen, ich kann das gerade nicht. Und bei sich zu bleiben, auch wenn das schwer fällt. Und mir fiel das in dem Moment auch schwer. Was ich in dem Moment da auch noch getan habe, dass ich Christian einfach gesagt habe, hey, kannst du das bitte sozusagen nach außen hin kommunizieren? Also, dass ich nicht auch noch die Bürde habe, dass ich jetzt noch mal rausgehen muss und den anderen mitteilen muss von wegen, hey Leute, ich habe irgendwie 2 Wochen Stress-Overload hinter mir. Mir geht es gerade einfach überhaupt nicht gut und ich brauche jetzt 2-3 Stunden einfach nur für mich, sondern ich habe ihn darum gebeten, ob er das für mich übernehmen kann. Und sowas tut er dann auch. Nichtsdestotrotz, wenn Absagen da sind, dann ist es erstmal ein Dämpfer für die Partnerschaft. Aber es ist ja eben nicht so, dass ich dann da sitze und sage von wegen, ich habe jetzt keine Lust. So, nee, ich bin ja durchaus bereit, ansonsten wäre ich ja auch nicht hergefahren. Sondern es ist einfach, dass in meinem Kopf gerade ein ganz anderer Film abläuft, als der draußen im Open-Air-Kino gezeigt wird.
Das hast du aber schön gesagt.
Ja, schöne Metapher.
Tolles Beispiel. Andi, wie ist es bei dir?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gehe im Vorfeld durch die Hölle und denke aber irgendwann so, boah, das geht mir so auf die Nerven, ich gehe da jetzt einfach hin und wenn es mir nicht schmeckt, dann gehe ich wieder nach Hause. Bei mir weiß ja eh jeder, dass ich Depressionen habe, also es ist auch egal, da kann ich dann auch mal der Buhmann sein. Aber ich stelle dann halt fest, dass wenn ich es schaffe, mich dann zu richten und den Fuß aus dem Haus zu setzen und wirklich mich in die Situation begebe, dann geht es mir auch besser. Also ich bin im Nachhinein, würde ich sagen, in 80% der Fälle froh, dass ich es gemacht habe. Aber klar, das ist ein Berg, den man überwinden muss, um überhaupt loszugehen. Also das ist schon, darf man nicht unterschätzen.
Ja, und für viele Betroffene würde ich jetzt auch sagen, es ist eine Erfahrung, die man machen darf. Ne? Also es ist eine Erfahrung, ich mache es trotzdem, obwohl es mir so schlecht geht. Und wenn das nicht funktioniert, ist es auch völlig in Ordnung.
Ja.
Dann ist es auch immer in Ordnung. Wenn ich es trotzdem mache, dann mache ich halt eine Erfahrung. Klappt es, dann kann ich vielleicht beim nächsten Mal wieder den gleichen Schritt machen oder noch einen Schritt höher gehen. Und wenn es dann wieder ganz runterfällt, ist auch in Ordnung. Dann ist es halt wieder nicht möglich. Das ist alles schrittweise.
Und das Fiese daran ist tatsächlich, dass man, wenn man sich dann in die Situation begibt und es gibt tatsächlich Leute, die da irgendein Problem damit haben, dass man dann auch ziemlich schnell feststellt, welche Leute man nicht in seinem Leben haben sollte.
Das lernt man mit Depression sowieso schnell, glaube ich. Wenn man dann mal ehrlich zu sich ist. Eva, erzähl du hast es vorhin mal angerissen, das Thema, ne? Dass es immer wieder mal zu Absagen kommt. Wie handelt ihr das in der Beziehung?
Ja, ich habe da gerade schon viel drüber nachgegrübelt und habe mich so an diese Zeit erinnert, wo ich so ganz schwer depressiv war und mich so nicht transportfähig gefühlt habe. Kennt ihr dieses Gefühl, dass man so gar nicht raus kann? Richtig scheiße. Also, wie gehen wir damit um? Meistens überlegen wir gemeinsam, bleiben wir beide der Veranstaltung fern, weil ich jetzt gerade vielleicht emotionalen Support von Christian brauche oder geht er alleine? Was es dann einfacher macht, ist, dass er einfach sagen kann, hey Eva, geht's gerade nicht gut? Ihr wisst ja, die hat ihre Depression, die ist jetzt mal zu Hause und passt auf sich auf. Er hat auch per se kein Problem damit, alleine irgendwo hinzugehen. Das ist schon mal, also es ist jetzt nicht so, dass er dann enttäuscht wäre, wenn ich absage, weil ich keine Ressourcen habe. Und wenn es mir eben ganz, ganz schlecht geht, dann übernimmt er die Absage. Aber es ist auch schon vorgekommen, glaube ich zumindest, oder so ähnlich, dass ich im Gruppenchat einfach gesagt habe, hey Leute, es geht nicht, die Depression ist da, ich kann das gerade nicht. Und früher habe ich mich natürlich extrem geschämt und habe viel lieber gesagt, boah Leute, ich habe Durchfall, ich kann nicht kommen, ich will euch nicht anstecken, weil das eine einfachere Ausrede für mich war, als das Thema mit den Depressionen auszupacken. Und heutzutage ja, wird die Scham ist immer noch da, aber sie wird kleiner, weil ich offener darüber sprechen kann. Und ja, wie gesagt, Christian ist da ein eigenständiger Mensch und der geht dann trotzdem hin oder nicht, wie er sich eben gerade fühlt. Und für mich ist auch beides immer fein. Es sei denn, ich sage, ich könnte dich heute gebrauchen, aber wenn du da gerne hin möchtest, dann freue ich mich, wenn du gehst, weil ich auch immer mit mir alleine irgendwie klarkomme und wir können ja meinetwegen über einen Messenger in Kontakt bleiben oder sowas. Aber ich würde ungerne, ja, Veranstaltungen ihm, wie sagt man das? Ich möchte ungerne verantwortlich dafür sein, dass er irgendwo nicht hingehen kann, wo er gerne hingehen möchte.
Also wo auch wieder die Kommunikation ganz weit oben steht, ne? Da kommt man nicht drum rum in der Talkrunde.
Ja, das stimmt.
Ja, und was ich aber da auch wichtig finde, dem Partner zu signalisieren oder auch nochmal zu signalisieren, du stehst nicht in der Verantwortung, hier zu bleiben, sondern eben immer darauf hinzuweisen, du bist jetzt auch ein eigenständiger Mensch. Wenn du da hingehen möchtest, dann tu das bitte. So, ich komme mit mir selbst schon zurecht.
Das ist ein super Stichwort, da wollte ich auf jeden Fall nochmal hin. Wie schaffe ich das vielleicht als Angehöriger, zu sagen, das ist nicht meins. Diese Erkrankung, so böse sich das anhört vielleicht, ist deins. Wo ziehe ich die Grenze?
Boah, da machst du jetzt ein Fass auf, ey.
Wie ziehe ich die Grenze? Ja, es ist echt hart. Also es ist, ich sag's mal aus meiner Sicht, ist es, ich kenne ja beide Seiten. Ich war einmal betroffen und ich weiß auch, meine Ex-Partnerin, die konnte damit nicht gut umgehen, ohne dass ich jetzt böse sein möchte, sondern da war auch lange Zeit nicht klar, dass ich an einer Depression leide oder wir haben da einfach wenig Wege gefunden. Andererseits ist es so, dass ich aktuell auch eine Partnerin habe, die mit Episoden und Schüben total kämpft und mir geht's ähnlich wie dir, Fred. Ich habe meine Symptome im Griff oder ganz, ganz wenig Schübe nur noch, das auch schon sehr lange. Ich kenne beide Seiten und dieses, die Verantwortung ist deins, ist so richtig hart, weil sie kann es mal annehmen, also meine aktuelle Partnerin, mal nicht, ne? Mal ist sie tot beleidigt, wenn ich das sage, und mal sagt sie, ja, da hast schon recht, mach deinen eigenen Weg. Und früher, als ich selbst Betroffener war, das so zu sehen, war auch nicht immer möglich. Es ist eigentlich meine Verantwortung, es ist meine Krankheit oder meine Erkrankung und meine Partnerin kann da gar nichts dafür. Je nach Stimmungslage habe ich quasi erwartet, dass was für mich getan wird, oder ich war einfach schuld, dass alle kein schönes Leben wegen mir haben, ne? Das ist das Fass, das du gerade aufgemacht sehen hast, ne?
Ich glaube, in der Partnerschaft, also zuallererst, es gibt dafür kein Patentrezept. Dem Partner oder der Partnerin dann aber mitzuteilen, dass da eine Grenze erreicht ist bei sich selber, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also viel ehrlich zu sprechen, auch viel über Grenzen zu sprechen, und diese Grenzen nicht mit der Depression der erkrankten Person zu begründen, sondern einfach, dass zum Beispiel, hey, tut mir leid, für mich ist da jetzt eine Grenze erreicht, ich habe jetzt ganz viel Energie da rein investiert, also einfach sehr viele Ich-Botschaften senden. Ich habe total viel Energie da rein investiert und ich merke einfach, ich brauche jetzt auch eine Pause. Und dann, damit ich zum Beispiel morgen oder übermorgen wieder mehr für dich da sein kann, weil die angehörige Person möchte ja im besten Fall für die erkrankte Person da sein. Das habe ich in unserer Partnerschaft gelernt, auch durch meinen Partner, dass einfach Grenzen da auch irgendwo gesetzt werden und diese dann aber auch ehrlich kommuniziert werden.
Okay. Andi, was sagst du? Wie kriegt man das als Angehöriger vielleicht hin, diese Grenze für sich zu ziehen irgendwann und zu sagen, okay, ab jetzt mehr, ich habe nur diesen Einfluss, den ich habe, in der Partnerschaft, in der Beziehung maximal 50% und mehr kann ich nicht tun, wenn du für dich nichts machst. Also wie kann ich das vielleicht gut kommunizieren? Wie kann ich die Grenze für mich doch besser hinkriegen?
Ja gut, also was ich halt ganz schlecht fände, wäre sowas wie ein Ultimatum zu setzen. Mhm. So, hey, also entweder du machst jetzt in den nächsten 4 Wochen das und das oder ich bin weg. Das ist fatal. Das führt im schlechtesten Fall zu irgendwelchen Affektreaktionen. Sondern halt einfach sagen, hey, pass auf, wir sind jetzt zusammen seit x Monaten in dieser Situation. Es verbessert sich bei dir nichts. Ich bin der Überzeugung, es muss sich was verändern und wir müssen gucken, dass wir da gemeinsam irgendwie durchgehen. Ich habe sehr viel Energie eben, ich habe sehr viel Energie rein investiert und aktuell habe ich selber keine Reserven mehr und ich muss mich ein bisschen zurücknehmen, damit ich dann, wenn wir uns überlegt haben, wie es wirklich vorangehen kann, dass ich dich tatkräftig unterstützen kann. Das ist tatsächlich auch meine Überzeugung. Und wenn es halt gar nicht mehr geht, weil man es nicht mehr aushält oder weil es, ich meine, es gibt ja auch eine toxische Variante davon, ne? Also irgendwann ist das so festgefahren, dass man selber auch nicht mehr rauskommt. Und bevor man selber erkrankt, das ist es nicht wert. Also niemals. Da muss man dann halt die Reißleine ziehen, so fies es ist. Und dann halt auch damit leben lernen können, dass man halt jemanden verloren hat, weil die Krankheit zu stark ist und der, ich sag mal, Wille zur Hilfe vielleicht nicht stark genug.
Eva, hast du noch einen Ansatz?
Ich glaube, ich kann dem gerade nichts hinzufügen.
Okay. Also genau das ist natürlich auch das Thema heute. Wir sind ja alle Betroffene und sehen es so aus dieser betroffenen Perspektive. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe gerade auch die andere Seite, wo es für mich aber manchmal auch echt schwer ist, die Grenze hinzukriegen und zu sagen, dieser Schub, diese Episode ist deins. Ich unterstütze dich bis hierhin, aber was du forderst, geht gerade einfach nicht. Das ist für mich wahnsinnig schwer als Angehöriger jetzt, also aus dieser Sicht. Ja, weil ich dann denke, na, ich muss doch mehr geben, gerade weil ich es kenne. Also es ist ja nochmal doppelt schlimme Gedanken. Ne?
Man muss.
Aber ich glaube, bitte?
Sorry. Ich glaube, man muss dann noch immer ein bisschen darauf schauen, woher rührt so ein bisschen die Depression oder der Schub oder die Episode. Habe ich tatsächlich vielleicht auch Einflussmöglichkeiten darauf, diese Symptome oder die Gründe dahinter zu beeinflussen oder zu lindern? Ich kenne das auch aus Angehörigenperspektive und besonders, wenn es dann irgendwie auf beruflicher Natur oder sowas zurückzuführen ist. Da habe ich ja als Angehöriger kaum Möglichkeiten, da jetzt etwas zu verändern. Wenn, keine Ahnung, auf der Arbeit meines Bruders oder meiner Schwester, wenn da irgendwas passiert ist oder so, die jetzt aber halt einfach total darunter leiden und in einen depressiven Schub geraten. Ist jetzt nur ein Beispiel, meine Geschwister sind nicht depressiv. So, aber dann habe ich keine Einflussmöglichkeiten. Dann kann ich tatsächlich nur für die betroffene Person da sein und wenig an den Gründen ändern. Das ist für mich auch nochmal wichtig, das irgendwie zu sagen. Also wie umfangreich ist tatsächlich das Paket, was ich, wie drücke ich das aus? Also wie groß sind meine Handlungsmöglichkeiten tatsächlich?
Ja, man kann halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt mitgehen. Ne? Ab einem gewissen Punkt.
Genau.
Geht das einfach nicht mehr. Da muss derjenige halt dann selber durch und selber seine Konsequenzen oder Maßnahmen ergreifen.
Das ist, was ich meine und was so schwer ist, glaube ich. Also jeder, der jetzt Angehöriger ist und zuhört und sich in seiner individuellen Situation denkt, ja, das stimmt alles, aber mein Partner will trotzdem nicht. Habe ich alles schon probiert oder ne, ich komme da einfach nicht durch. Es gibt tatsächlich eine Grenze und ich glaube, die Grenze von mir fängt ja immer da an, wo die Grenze des anderen aufhört. Und wenn ich einfach nicht mehr damit klarkomme oder wenn ich anfange, selbst depressiv zu werden, selbst einfach nicht mehr handeln kann, selbst merke, dass ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, also wenn ich einfach selbst merke, ich werde in diesen Strudel mit reingezogen, vielleicht so ausgedrückt, dann ist eigentlich schon höchste Eisenbahn, kommuniziert zu haben. Also dann sollte man im spätesten Fall schon wirklich, also wirklich ganz klar aber gesprochen haben und sagen, mir geht's damit nicht gut. Ich merke, dass ich selbst Probleme bekomme und das ist in Ordnung. Weil ich glaube, ganz viele Menschen trauen sich das nicht und das war auch zwischen den Zeilen der Menschen, die mich angeschrieben haben wegen dem Thema, die trauen sich nicht, Depressive anzusprechen, weil sie Angst haben, etwas auszulösen. Also im schlimmsten Fall können wir ja beim Namen nennen, einen Suizid vielleicht. Aber das kann nicht gelten, weil wenn ich mich selbst verletze, das ist auch nicht in Ordnung. Und es ist völlig okay zu sagen, mir geht's mit der Situation nicht gut. Die bessere Lösung ist natürlich am Ende nicht zu sagen, so ich ziehe die Reißleine, es ist schon alles zu spät, sondern wir beide gehen da gemeinsam durch. Das hat der Fred auch echt schön gesagt. Wir finden Lösungen, aber wir müssen jetzt anfangen damit.
Und man muss auch die individuelle Situation immer ein bisschen betrachten. Ich meine, es gibt Angehörige, die haben viel mehr Kapazität, die haben viel mehr, ich sag mal, Durchhaltevermögen. Die suchen sich initiativ eine Selbsthilfegruppe für Angehörige und so weiter und so fort. Das heißt, man sollte immer gucken, welche Ressourcen habe ich, was habe ich alles schon getan und was wäre ich noch bereit zu tun, bis ich selber zusammenbreche. Und für sich selber ehrlich bewerten, ist es das wert? Bin ich es mir wert, dass ich mich dafür jetzt kaputt mache? Weil es bringt ja nichts, wenn du dich aufopferst, den anderen aus der Depression holst und dann selber dort steckst und vielleicht feststellst, dass der gegenteilige Effekt gar nicht so eintritt, weil dort die Grenze schon viel, viel niedriger ist. Und dann sitzt man da und hat sich aufgeopfert und weiß nicht weiter.
Absolut richtig. Also es ist natürlich eine ganz, ganz individuelle Situation. Es ist wahnsinnig schwer zu beantworten, wie gehe ich als Angehöriger mit einem Menschen mit Depressionen um. Es ist, diese Krankheit ist so vielfältig und verschieden, wie jeder Mensch vielfältig und verschieden ist, hat so viele Faktoren und Auslöser. Das kann man pauschal nicht sagen. Was wir aber so zusammenfassend sagen können, ist es ist wichtig zu kommunizieren darüber, sprechen zu können, beide Seiten offen sagen zu können, wie geht's mir damit, mit meiner Depression, wie geht es mir damit, dass du eine Depression hast, wie können wir beide da vielleicht durchgehen, was kann ich tun. Wichtig als Angehöriger ist vielleicht zu sagen, es ist in Ordnung, die Menschen mit Depressionen darauf anzusprechen und auch zu sagen, wie es einem selbst damit geht, wenn es mir nicht gut geht. Wichtig ist vielleicht auch nicht, meld dich, wenn du was brauchst, sondern immer wieder aktiv Hilfe anbieten, weil Menschen mit Depressionen können das nicht in den allermeisten Fällen. Andi?
Und tatsächlich auch, wenn Hilfe abgelehnt wird oder auch mal eine Reaktion kommt, mit der man nicht rechnet oder die man nicht haben will, das einfach nicht persönlich zu nehmen. Weil das, was da spricht, das sind die, wie du schon gesagt hast, diese Gedanken, die sich entwickelt haben und die nicht das sind, was die Person eigentlich ausmacht. Sondern wenn die Hilfe halt 15 Mal abgelehnt wird, nimm's nicht persönlich, es liegt nicht an dir.
Ja, ich finde, das hat die Eva wirklich fast schon auf den Punkt gebracht mit diesem Pizza-Lieferservice, dass es in einer Depression manchmal sogar das fast nicht möglich ist. Also man holt sich einen Pizza-Lieferservice, den kriegt man per App noch irgendwie bestellt. Jetzt kommt da aber ein Mensch und will was übergeben und eigentlich hätte man gern, dass der seinen Briefkasten schiebt und wieder geht. Weil man das einfach nicht hinkriegt in dem Moment. Diese Schübe lösen das einfach aus. Ja, jetzt würde ich euch gerne jedem noch die Möglichkeit geben, vielleicht so ein Schlussplädoyer, was könnt ihr oder was würdet ihr einem Angehörigen raten, der jemanden zu Hause sitzen hat vielleicht, der im Moment noch nicht fähig ist zu sehen, dass er wirklich Hilfe braucht?
Sich selbst vielleicht Hilfe holen, sich selbst Unterstützung holen. Man kann auch als Angehöriger einfach zum Hausarzt beispielsweise gehen und den mal drauf ansprechen. Man muss nicht akut krank sein. Es gibt Hilfsangebote, die Caritas hat, sozialpsychiatrische Dienste und so weiter und so fort. Es gibt so viele Sachen, es gibt Selbsthilfegruppen für Angehörigen, es gibt Genesungsbegleiter, die selber da durchgegangen sind und sich entschieden haben, Menschen in psychischen Krisen zu helfen und auch Angehörige zu beraten. Man kann sich selber vorab auf Wartelisten für Therapien setzen lassen, um selber mal zu gucken, hey, vielleicht mache ich präventiv einfach Gespräche mit jemandem Unbeteiligten und gucke einfach, dass ich jemanden habe, der darauf achtet, dass ich nicht zu weit reinrutsche.
Ich glaube, ich würde mein Plädoyer sehr kurz halten. Sei für die Person da, aber sei auch für dich da. Lasse dich nicht aus den Augen, achte auf deine Bedürfnisse und achte auch auf das, was dir gut tut. Weil du bist nicht nur für die andere Person da.
Hast du noch was hinzuzufügen, Eva?
Ich könnte jetzt noch mal 10 Minuten ausschweifen, weil mir noch viele Dinge dazu einfallen. Ich glaube, ich würde es aber dabei belassen. Ihr habt das jetzt beide schon echt gut zusammengefasst.
Okay, schön. Dann sage ich zum Schluss jetzt einfach noch, ne, Andi, du hast dir kürzlich dein Hörbuch rausgebracht.
Ja.
Das genauso empfehlenswert wie dein geschriebenes Buch ist. Vielleicht sogar noch empfehlenswerter, weil du es ja selbst eingesprochen hast.
Korrekt, ja.
Ist downloadbar wo?
Überall, wo es Hörbücher gibt. Also überall. Von Audible, Deezer, Spotify, YouTube, überall, wo es Hörbücher gibt.
Heißt wie?
Gedankengewitter inmitten meines Depressionstornados.
Schön. Fred ist im August, glaube ich, Kilometers of Kindness. Die Durchquerung vom Bodensee steht an.
Genau, am 31. Juli sehr wahrscheinlich.
Ist es Livestream oder wie wird es übertragen?
Es wird ein GPS-Tracking geben auf der Seite www.bodenseequerung.de. Ich werde aber vorher auch noch ganz viel über Instagram teilen, also da einfach Friedhelm Bruns den Kanal suchen und dann ab Sonntag wird es insgesamt, glaube ich, 18 Reels geben. Also es haben sich sehr viele Fragen noch ergeben zu dieser Bodenseequerung, wie das Ganze abläuft und warum und so weiter. Genau, dann findet Kilometers of Kindness statt.
Kilometers, also das ist ja eine Sache, wo du auch Spenden sammelst, ne?
Ja.
Für oder gegen Depressionen, ne? Das hat man schon mal, gegen Depressionen. Mhm.
Für alles, sage ich mal so. Aber natürlich der mentale Gesundheitsgedanke, der spielt auf jeden Fall immer auch eine wichtige Rolle.
Okay. Eva, was können wir von dir erwarten demnächst?
Ich gehe vor allem im Herbst wieder auf Lesereise mit meinem Buch Die Gedanken sind Blei und bin da an verschiedensten Orten anzutreffen. Terminauflistung folgt auf Instagram.
Sehr schön. Die Gedanken sind Blei, finde ich auch einen geilen Titel.
Ja, danke. Total. Ich liebe den Titel.
Okay, ich bedanke mich bei euch allen für eure Zeit. Ich glaube, das war eine sehr, sehr wertvolle Folge. Vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen, weil mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Danke ebenso. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao.
Bitte beachte, dass alles, was hier besprochen wurde, keine allgemeingültigen Aussagen darstellen, sondern auf Basis meiner eigenen Meinung oder derer meiner Gäste beruht. Lass dich im Ernstfall bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung des Podcasts bei deinem Podcast-Hoster. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.